Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Der Herr bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freunden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr gerade diese Worte aus diesem Psalm 126 gehört habt. Wenn der Herr die Gefangenen zu uns zurückbringt, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Und dann werden die Völker sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Sind euch da nicht auch diese Bilder vor Augen gekommen von den befreiten Geiseln jetzt in Israel? Was das für Freudenszenen waren, sagen dann in Jerusalem, auf den Straßen, bei den Familien. Und wir können das so ein Stückchen nachempfinden, was in diesem Psalm steht. Diese Freude, die es auslöst, wenn Gott Menschen befreit. Und ich denke, hinter dieser Befreiung der Geiseln ist es nicht allzu schwer zu vermuten, dass Gott hier tatsächlich gewirkt hat, dass er Gebete erhört hat. Denn so viele Menschen haben dafür gebetet, auch wir hier im Gottesdienst. Nun ist es geschehen. Wir wollen dabei natürlich auch nicht vergessen, die Geiseln, die nicht lebend nach Hause gekommen sind, und auch weiter dafür beten, dass auch ihre Familien Trost bekommen in dem Herrn. Aber Gott schenkt Freiheit. Und wisst ihr, wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass Gott Freiheit schenkt. Nicht, das ist etwas, was offensichtlich typisch ist für alle drei Personen des heiligen Dreieinen Gottes. Gott hat sich dem Volk Israel vorgestellt als der Befreier. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat in Ägypten. Gott schenkt seinem Volk Freiheit und das steht am Anfang der Gebote. Nicht Enge, nicht Knechtschaft, sondern Gott schenkt Freiheit. Und von Jesus heißt es im Johannesevangelium, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist frei. Und vom Heiligen Geist heißt es im 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, da wo der Geist des Herrn weht, da ist Freiheit. Also der dreieine Gott in all seinen drei Personen schenkt uns Freiheit. Und manchmal ist es so, dass das auch ganz wörtlich passiert, nicht so wie wir es dann eben in der letzten Woche gesehen haben, dass Gott wirklich Menschen aus einer echten Gefangenschaft befreit. Als ich mir Gedanken machte über den Predigtext für heute, war es dann so, dass ich zunächst mal einen ganz anderen Text predigen wollte und dann bekam ich dann Klarheit, dass ich doch über den Text reden sollte, um den es heute gehen wird. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung, wie aktuell das plötzlich sein würde, denn in unserem Text geht es uns tatsächlich um einen Menschen aus dem Volk Israel, der gefangen genommen wird, der verschleppt wird und der dann anschließend 37 Jahre, also nicht 2 Jahre wie die Geiseln der Hamas, sondern 37 Jahre in Geiselhaft verbringen muss, bis sich sein Schicksal wendet. Ich rede über König Jojachin. Das war der vorletzte König aus Juda. Und Jojachin, sozusagen, es ist ein bisschen schwierig, sozusagen hier seine Spuren in der Bibel zu verfolgen. Das hat mehrere Gründe. Erstens ist es so, dass wir sozusagen dann halt eben verschiedene kurze Berichte über ihn haben, die sich über mehrere Bücher dann verteilen. Wir lesen über ihn im Buch der Könige, aber auch bei Jeremia. Und wenn wir wissen wollen, wie es weitergeht, dann müssen wir noch in ganz andere Bücher der Bibel hineinschauen, in die Bücher der Chronik, nach Esra, Haggai, Sacharja. Das heißt, wir müssen also sehr viel sozusagen dann so kleine Puzzlestückchen zusammenfügen. Und was es auch nicht gerade leichter macht, ist, dass dieser König Jojachin in der Bibel unter verschiedenen Namen auftaucht. Denn es ist damals so, nicht, dass sich die Könige dann immer so Königsnamen gegeben hatten, die anders waren als ihre Geburtsnamen. Und so taucht unser Joachim dann eben auch unter dem Namen Jehonja oder abgekürzt Konja in anderen Stellen auf. Das macht es auch nicht gerade einfacher, dann sozusagen ihn, seinen Spuren dann nachzugehen. Und dann kommt noch eins dazu, sein Vater, König Joachim, hatte einen ganz ähnlichen Namen, sodass man die beiden recht leicht verwechseln kann. Joachim, der Vater, Joachim, der Sohn. Und was lesen wir denn nun in der Bibel erstmal über den Vater? König Joachim, der Vater, wird in der Bibel sehr negativ dargestellt. Er war der Sohn von dem großen Reformkönig Josia, der ja den Götzenopfer und die Heiligtümer für heidnische Gottheiten im Land abgeschafft hatte. Und kaum ist Josia tot, wird es unter seinen Söhnen, unter König Joachim so sein, dass diese heidnische Götterverehrung direkt wieder eingeführt wird. Und dann lesen wir noch über Joachim, dass in seiner Zeit der Prophet Jeremia auftrat und immer wieder versuchte, auf Joachim einzuwirken. Aber wir lesen dann, wie Joachim alles tat, um Jeremia mundtot zu machen, wie er ihm verboten hatte, im Tempel zu reden. Ja, wie Joachim sogar eine Schriftrolle von Jeremia dann tatsächlich Stück für Stück dann im Feuer verbrennt, weil er einfach das nicht hören wollte, was Jeremia ihm zu sagen hatte. Und neben all diesen Fehlentscheidungen auf religiösem Gebiet kam dann noch eine politische, katastrophale Entscheidung, die dieser Joachim dann traf. Es war in dieser Zeit so, dass sich die Kräfteverhältnisse in der Region veränderten. Zuerst, als Joachim, der Vater, sozusagen in sein Amt antrat, befand sich Juda unter der Vorherrschaft der Ägypter. Und dann sozusagen war es so, dass im Nordwesten eine neue Macht aufstrebte, nämlich das Babylonische Reich. Und Babylon fing an, sozusagen die Oberhand zu gewinnen in einer wichtigen Schlacht bei Karkemisch, von der ist in der Bibel auch die Rede, setzte sich Babylon gegen Ägypten durch und so geriet Juda in Abhängigkeit von neuen Herren, nämlich den Babyloniern. Und aus irgendeinem Grund war es dann so nicht, dass dieser Joachim dann die Idee hatte, sich von dieser Vorherrschaft dann zu lösen. Er verweigerte die Tributzahlung nach Babylon und die Reaktion könnt ihr euch vorstellen. Der damalige Kronprinz Babylons wollte sich das nicht bieten lassen. Er brachte ein großes Heer zusammen und die größte Macht der damaligen Zeit zieht mit einem Heer heran, mit dem Ziel, dieses abtrünnige, aufsässige Juda zu vernichten. Und in dieser Zeit, sozusagen, als Joachim dann da genau das ausgelöst hatte, ist es dann so, dass es eine völlig aussichtslose Situation für Juda zu sein scheint. Wie gesagt, die größte Macht mit dem größten Heer, die es damals überhaupt gab, zieht heran, Verbündete nirgendwo in Sicht. Ägypten hätte es als erster sein können, aber Ägypten war selber geschlagen worden von den Babyloniern. Das Assyrische Reich war schon lange untergegangen. Es war keiner mehr da, der sich noch irgendwie noch vor Juda hätte stellen können. Und so zieht jetzt Nebukadnezar mit seinem großen Heer gegen Jerusalem. Und dann lesen wir, der Vater Joachim stirbt. Wir erfahren gar nicht furchtbar viel dazu, wie das dazu gekommen ist. Hatte er vielleicht angesichts der aussichtslosen Lage, die er selber verursacht hatte, vielleicht Selbstmord begangen? Oder hatte irgendjemand ihn aus dem Weg geräumt, dem diese ganzen Fehlentscheidungen zu viele wurden? War das vielleicht sogar ein Gericht Gottes, dass er dann plötzlich tot aufgefunden wurde? Wir wissen es nicht. Was wir nur wissen ist, Joachim stirbt, ist tot. Und jetzt braucht Israel, jetzt braucht Juda einen neuen König und es ist zum Glück ein Thronfolger da, nämlich ein Prinz, nämlich genau der Joachim, von dem unser Predigttext handelt. Joachim ist zu dieser Zeit 18 Jahre alt, ein junger Mann also noch. Dieser junge Mann hatte eigentlich sein ganzes Leben lang wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass er mal irgendwann König werden würde. Er war ja der einzige Prinz, der Thronfolger. Und er hatte sich wohl vorgestellt, dass das für ihn doch eine sehr schöne und glänzende Zukunft sein könnte. Und was passiert? Er wird zu einem Zeitpunkt König, sozusagen, wo sich sein Volk in einer absolut aussichtslosen Lage befindet. Nebukadnezar mit seinem großen Heer steht schon vor den Toren. Und dann wird Jojakim König und es lastet die ganze Verantwortung, irgendetwas zu tun, plötzlich auf seinen Schultern. Jetzt muss er irgendetwas tun, um sozusagen mit dieser Existenzbedrohung umzugehen. Und hier setzt nun unser Predigtext ein. Ihr seht ihn sozusagen dann an, jetzt in der Projektion. Ich lese uns aus 2. Könige 24, sozusagen dann ab Vers 8. Da heißt es, 18 Jahre alt war Jojachin, als er König wurde. Und er regierte 3 Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehushta, eine Tochter Elnathans aus Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater getan hatte. Zu der Zeit zogen herauf die Kriegsleute Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zur Stadt, als seine Kriegsleute sie belagerten. Aber Jojachin, der König von Juda, ging hinaus zum König von Babel mit seiner Mutter, mit seinen Großen, mit seinen Obersten und Kämmerern, und der König nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Herrschaft. Und er nahm von dort weg alle Schätze im Hause des Herrn und im Hause des Königs und zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte im Tempel des Herrn, wie denn der Herr geredet hatte. Und dann heißt es weiter, und er führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Kriegsleute, 10.000 Gefangene und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig als geringes Volk des Landes. Und er führte weg nach Babel Jojachin und die Mutter des Königs, die Frauen des Königs und seine Kämmerer. Dazu die Mächtigen im Lande führte er gefangen von Jerusalem nach Babel. Und alle Kriegsleute, 7.000 und Zimmerleute und Schmiede, 1.000 lauter starke Kriegsmänner, die brachte der König von Babel gefangen nach Babel. Und der König von Babel machte Matanja, Jojachims Oheim, zum König an seiner Stadt und wandelte seinen Namen um in Zedekia. Soweit unser Text. Jojachin wird also König, wie wir hier lesen, als er 18 Jahre wird. Und dann sieht er sich mit dieser Situation konfrontiert, mit der die er sich wohl in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorgestellt hat. Als er König wird, ist das Heer Nebukadnezars schon vor den Mauern von Jerusalem. Und nun muss er etwas tun. Und er scheint etwas zu überlegen. Und dann trifft er eine Entscheidung. Und er tut wahrscheinlich das Einzige, was aus menschlicher Sicht in dieser Lage überhaupt noch möglich war. Er öffnet die Stadttore und dann zieht er mit seiner Mutter, mit seinen Frauen, mit seinem ganzen Hofstaat, mit seinem Gefolge, legt er die Waffen nieder und begibt sich zum Lager Nebukadnezars. Er öffnet die Stadttore und er kapituliert. Und wir lesen dann weiter, was passiert. Er wird gefangen genommen, er wird nach Babel gebracht. Nebukadnezar nimmt die Stadt ein, jetzt kampflos, plündert sie, nimmt alles mit, was ihm irgendwie wertvoll ist. Er plündert den Schatz des Palastes, er plündert den Schatz des Tempels und vor allen Dingen, er nimmt alles mit, was ihm irgendwie an Menschen wertvoll erscheint und wichtig erscheint. Er nimmt weg sozusagen die Obersten dann eben hier aus Juda, die Elite. Er nimmt aber auch weg Soldaten, Handwerker. Alles, was ihm irgendwie nützlich ist, nimmt Nebukadnezar mit. Das ist das, was wir hier lesen. Aber wir müssen auch lesen, was hier nicht steht. Wir lesen nämlich nicht, dass nach dieser ganzen Aktion von König Jojachin noch irgendwie ein Blutvergießen stattgefunden hätte. Offensichtlich geschah all das, was wir hier lesen, letzten Endes ohne Gewalt gegen Menschen. Ja, Juda verliert viel Wertvolles und vor allen Dingen viele Menschen gehen in die Verbannung. Aber immerhin, es kommen keine Menschenleben um. Und wir lesen auch nicht, dass die Stadt zerstört wird oder dass der Tempel vernichtet wird. Das passiert alles nicht. noch nicht, möchten wir sagen, denn wir sind hier im Jahr 597 vor Christus, noch nicht bei der Zerstörung Jerusalem, die dann eben im Jahr 586 vor Christus, also gute 10 Jahre später stattgefunden hat. Wir könnten also sagen, Juda kommt noch einmal mit einem ganz dicken blauen Auge, so gerade noch einmal davon. Und Joachim hat mit seinem Opfergang, dass er sich in Gefangenschaft begab, seinem Land, seinem Volk noch einmal so eine Atempause verschafft. Nochmal 10 Jahre, nicht, in denen das Königreich Juda sogar noch weiter existierte. Wir lesen ja sogar, dass die Babylonier, als sie abziehen, nochmals einen neuen König einsetzen, nämlich Zedekia. Das war der Onkel von unserem Joachim. Wie würden wir sozusagen dann die Tat des Joachim also bewerten? Eigentlich muss man sagen, hat er menschlich gesehen das Schlimmste verhindert und eigentlich noch das Beste aus dieser aussichtslosen Situation gemacht. Ja, Juda musste einen hohen Preis zahlen. Alles, was wertvoll war, war jetzt weggenommen und viele, viele Menschen hatte Nebukadnezar ebenfalls mitgenommen. Aber wie gesagt, es hatte kein Blutvergießen gegeben, es war niemand gestorben und Juda existierte weiter. Rein menschlich gesehen würden wir also sagen, das war wahrscheinlich das Beste, was er machen konnte. Und das hat ja auch sogar so eine gewisse Größe und Würde, wie er da diese Tore öffnet und wie er dann mit seiner Mutter und seinem ganzen Hofstaat die Waffen niederlegt und dann sozusagen dann auf Nebukadnezars Lager zugeht und sich da in Gefangenschaft begibt. Und würden wir uns nicht auch heute solche Politiker manchmal wünschen, auch wenn es vielleicht weniger dramatisch immer so zugehen mag, aber solche Menschen, die in einer Krise einen klaren Kopf behalten, die sich überlegen, was könnte man jetzt noch tun, die dann eine Lösung finden und die dann auch klar sagen, ja, es gibt eine Lösung, aber die wird uns allen Opfer abverlangen. Politiker, nicht die wie unser König Joachim, ihr eigenes Wohl, ihr eigenes Interesse dem Wohl des Landes unterordnen und die sogar bereit sind, sogar persönliche Opfer auf sich zu nehmen, um das zu tun, was am Ende richtig ist. Von daher, rein menschlich gesehen, kann man diesen Joachim nur bewundern, dass er mit seinen 18 Jahren diese Reife und diese Klarheit hat, genau das zu tun, womit er dann halt eben, wie gesagt, sein Volk noch einmal vor dem Allerschlimmsten bewahrt. Und so ist es etwas überraschend, dass wir in der Bibel doch ein recht hartes Urteil über ihn lesen. Da heißt es nämlich hier in Vers 9, und er tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater getan hatte. Er tat, was dem Herrn missfiel. Was war denn das Problem, wenn wir sagen würden, eigentlich hat er doch alles scheinbar richtig gemacht? Nun, der Hinweis ist, er tat das, was sein Vater getan hatte. Und wir hatten ja vorhin gehört in der Einleitung, sein Vater hatte diese Verehrung heidnischer Gottheiten wieder eingeführt und sein Sohn Joachim, als er an die Macht kam, hatte offensichtlich an dieser Praxis der Verehrung fremder Götter in Juda sozusagen beibehalten. Jetzt könnte man sagen, dieser Joachim hatte ja halt eben auch wahrscheinlich anderes zu tun, als sich um religiöse Reformen in seinem Land zu kümmern, die das Land weiter gespalten hätten. Denn er hatte ja nun mal eine riesengroße existenzbedrohende Krise zu bewältigen, wenn Nebukadnezar schon vor den Toren steht. Aber offensichtlich ist das so, dass es ein Fehler ist zu sagen, ich habe gerade was Besseres zu tun, das Anliegen Gottes hat jetzt erstmal für mich keine Priorität. Das, was für Könige und Politiker aller anderen Völker richtig gewesen wäre, ist für einen König auf dem Thron Davids nämlich nicht ausreichend. Das Volk Israel sollte doch anders sein als alle Völker. Und genau das sozusagen war ja auch das, was für den König insbesondere galt. Das Volk Israel sollte genau das Volk sein, das den einen Gott verehrt. Und so heißt es ja, höre Israel, der Herr ist einer und du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und genau das hatte Joachim offensichtlich nicht getan. Joachim hatte versucht, sozusagen sein Problem einfach nur politisch, menschlich, mit eigener Klugheit, mit eigener Intelligenz, mit eigenem Verstand zu lösen. Aber er hatte sich nicht Gott zugewandt. Jojachins Urgroßvater war Hiskia gewesen. Und bei Hiskia war es so, dass es eine ganz ähnliche Situation gab. Da war es nicht die Babylonier, die schon vor Jerusalem mit einem riesigen Heer standen, da waren es die Assyrer. Und Hiskia, sein Großvater, hatte sich in dieser äußersten Not dann tatsächlich zu Gott gewendet und hatte Gott um Hilfe gebeten. Und so ist es dann auch passiert, nicht? Die Assyrer mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen, nicht? Nachdem Gott in auf eine wunderbare Weise das Land gerettet hatte. All das lesen wir hier von Jojachin nicht. Jojachin war also ein menschlich kluger und auch menschlich wirklich vorbildlicher Politiker und König gewesen. Aber er hatte nicht dem Anspruch genügt, nicht der an einen König von Israel zu stellen war. Er hatte nicht sich auf Gott verlassen, ihn an die erste Stelle gesetzt. Und so, sozusagen, lesen wir eben hier, er tat, was dem Herrn missfiel. Und es ist sogar so, dass wir an anderer Stelle ein noch härteres Urteil über ihn lesen. Denn auch Jeremia hat einmal über ihn geweissagt. Andi, das ist das nächste Chart. Da heißt es dann in Jeremia 22, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn Konja, das ist der andere Name für Jojachin, der Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring wäre an meiner rechten Hand, so wollte ich dich doch abreißen und in die Hände derer geben, die dir nach dem Leben trachten und von denen du dich fürchtest. In die Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel und der Chaldäer. Und ich werde dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land schleudern, in dem ihr nicht geboren seid. Und dort sollt ihr sterben. So spricht der Herr. Schreib diesen Mann auf, als hätte er keine Kinder, als einen Mann, dem sein Leben lang nichts gelingt. Denn keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben, auf dem Thron Davids zu sitzen und wieder in Juda zu herrschen. Das ist ein sehr hartes Urteil, das wir hier lesen. Gott lässt diesem König Jojachim, also über den Propheten Jeremia ausrichten, zwei Dinge. Das erste ist, du wirst in einem fremden Land sterben und du wirst keine Kinder haben. Da wird niemals mehr jemand von dir auf dem Thron sitzen. Und Gott sagt, gibt dann noch dieses Bild mit diesem Siegelring. Gott sagt, so wie ein Siegelring, den ich nicht mehr brauche, von meiner Hand abziehe und dann wegwerfe, so werfe ich dich jetzt weg. Meine Beziehung zu dir ist jetzt endgültig beendet. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist ein unglaublich hartes Urteil, nicht, dass wir hier über unseren König Jojachim lesen. Und das kann einen schon erschrecken, nicht, denn wie gesagt, eigentlich rein menschlich gesehen hat er uns doch eigentlich sehr beeindruckt. Das Interessante ist, wie es jetzt weitergeht. Wenn wir jetzt im Buch der Könige den weiteren Fortgang der Geschichte lesen, dann lesen wir zunächst von dem Nachfolger, von König Zedekia. Und Zedekia wird genau derjenige sein, der das Königreich Juda dann in den endgültigen Untergang führen wird. Zedekia wird genau wie Jojachins Vater sich von wieder den Tribut an Babylon einstellen und er wird damit eine Katastrophe auflösen, die diesmal nicht abgewendet wird. Nebukadnezar wird ein zweites Mal gegen Jerusalem ziehen und diesmal gibt es keine Rettung. Die Stadt wird erobert, sie wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Alles, was dann noch Wertvolles da war, wird nach Babylon weggeschleppt und Zedekia sozusagen selbst erleidet dann eben auch ein furchtbares Schicksal. Und so endet dann sozusagen das Buch der Könige. Diese beiden Bücher der Könige, die ja diesen weiten Bogen spannen, von der Herrschaft Salomos angefangen, über alles, was dann danach passierte, bis hin am Ende zu dem Untergang des dann noch verbliebenen Teils von Israel, dieses Königreichs Juda. Und so könnte man meinen, die Geschichte zeichnet einen Abstieg von Salomo, dem glanzvollsten König, den es jemals hatte, bis zur völligen Zerstörung. Aber das Interessante ist, dass das zweite Buch der Könige eben nicht damit schließt, sondern dass da noch eine Bemerkung am Schluss kommt. Und die lese ich euch vor. Aus 2. Könige 25, Vers 27. Andi, das ist die nächste Seite. Da heißt es ab Vers 27, aber im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, weggeführt war, am 27. Monat des, Tag des 12. Monats erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im Jahr, da er König wurde, das Haupt Jojachins, des Königs von Juda, und entließ ihm aus dem Kerker und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm waren, zu Babel. Und Jojachin legte die Kleider der Gefangenschaft ab und er aß alle Tage bei dem König sein Leben lang. Und was er zum Leben brauchte, wurde ihm als ständiger Unterhalt vom König von Babel gegeben, Tag für Tag, sein ganzes Leben lang. So schließt das zweite Buch der Könige. Und wenn ihr den Erzählstil der Bibel so ein bisschen kennt, dann werdet ihr wissen, wenn so etwas an so einer besonderen Stelle steht, wenn das sozusagen der Abschluss ist der Geschichte Israels, der Könige Israels, dann hat das eine Bedeutung. Jojachim wird nach 37 Jahren im Kerker begnadigt. Er bekommt wieder einen Ehrenplatz. Er wird von dem neuen König Babylons sozusagen in seine Nähe geholt. Er darf sozusagen in seinem Umfeld, in seiner unmittelbaren Nähe dann halt eben weiterleben. Er bekommt sogar einen Platz über alle Könige, die da an dem Hof als Geiseln dann halt eben lebten. Er wird versorgt und so bekommt dieser Jojachim wieder ein Stück von seiner Würde zurückgegeben. Und vor allen Dingen, er kommt aus dieser Kerkerhaft frei, er legt seine Kleider ab. Ja, und wie gesagt, wenn ihr wisst, sozusagen wie die Bibelgeschichten erzählt, dann hat das etwas zu bedeuten. Dann bedeutet das nämlich, dass ganz am Ende, wo nur noch Dunkelheit zu sein schien, plötzlich wieder so ein Licht der Hoffnung aufscheint. Dann bedeutet das, dass aus dieser völligen Perspektivlosigkeit irgendetwas passieren wird und dass das etwas mit Gott zu tun hat, was da passiert. Das heißt, das Schicksal Jojachims scheint sich noch einmal dann zu wenden und letzten Endes damit das Schicksal des ganzen Volkes, das sozusagen an dieser Stelle, hier nach dieser Zerstörung Jerusalems, nach der Zerstörung des Landes und nach dem Wegführen sozusagen dann der Oberschicht nach Babylon überhaupt keine Perspektive mehr zu haben schien. Da passiert also noch etwas. Und jetzt müssen wir in andere Bücher der Bibel zu schauen, um zu sehen, was denn dann passierte. Und tatsächlich finden wir dann sozusagen wieder Spuren von König Jojachim, wenn wir dann zum Beispiel in das Buch der Chronik schauen. Da finden wir nämlich, Andi, wenn du uns dann das nächste Blatt dann geben könntest, einen interessanten Hinweis. Und zwar ganz am Anfang, wenn ihr die Bücher der Chronik kennt, das geht ja erstmal scheinbar unglaublich langweilig los mit 10 Kapiteln, nichts als Stammbäumen und Abstammungslinien. Aber da finden wir eben, und das macht es dann doch spannend, einen Hinweis zum unserem König Jojachim. Da heißt es, die Söhne Jechonias, wie gesagt, das war dieser andere Name von Jojachim, also die Söhne Jojachims, der gefangen wurde, waren Shealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenazza, Jekamja, Hoshama, Nedabja. Und die Söhne Pedajas waren Serubabel und Shimi. Und das ist spannend. Und wisst ihr warum? Wir hatten doch vorher in dieser Prophezeiung von Jeremia gelesen, da wird niemals mehr jemand ein Nachfolger sein, dass Jojachim keine Kinder haben würde, dass keiner mehr auf diesem Thron sitzen würde. Und jetzt lesen wir plötzlich, er hat doch Kinder bekommen. Von 5 Söhnen ist hier die Rede. Und was ganz besonders ist, unter diesen Söhnen und vor allem unter den Enkeln ist ein Name, der uns bekannt vorkommen könnte, nämlich Serubabel. Serubabel, wer war das? Das war der Mann, der sozusagen als damals, als dann die babylonische Gefangenschaft endete, mit der ersten Gruppe zurückreisen durfte, dann eben nach Juda. Und Serubabel war es, der dann von den Persern als Statthalter eingesetzt wurde. Und Serubabel war es dann, der dann den zweiten Tempel wieder aufbaute. Serubabel zusammen mit dem Hohenpriester Jeschua war es also, der den Tempel Gottes in Jerusalem neu entstehen ließ, sodass es wieder einen Platz für die Verehrung Gottes in Jerusalem gab, dass sie Jerusalem wieder zu seiner Mitte, zu seinem Gott zurückgefunden hat, nach dem Exil. Gott schenkt also einen neuen Anfang und das interessanterweise durch einen Nachkommen von König Joachim, von dem es doch zunächst hieß, der wird keine Kinder mehr haben. Und ein Enkel von Joachim ist es, der sozusagen dann den Segen zurückbringt, der die Nähe Gottes zurückbringt, die Gemeinschaft mit Gott zurückbringt nach Jerusalem. Das ist doch tatsächlich sehr bemerkenswert. Also aus Gericht gegenüber Joachim wird plötzlich Gnade. Und so entsteht durch einen Nachfolger des eigentlich verurteilten Joachims plötzlich neuer Segen. Und da, wo eine Beziehung zu Gott gestört war, entsteht wieder dieser Tempel als Ausdruck, Gott ist wieder da, Gott ist wieder mitten unter uns. Und das ist etwas, was wir zunächst gar nicht hätten erwarten können. Und dann geht es noch weiter. Andi, wenn du uns doch das nächste Bild gibst. Ihr erinnert euch doch sicherlich an diese Prophezeiung bei Jeremia, dass Gott diesen Ring von seinem Finger zieht und von sich wirft, weil er damit nichts mehr zu tun haben will mit Joachim. Und dann gibt es bei einem anderen Propheten, bei Haggai, sozusagen dann eine neue Prophezeiung. Und da redet Haggai zu dem Enkel Joachims, nämlich zu Zerubabel. Und da heißt es, zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Zerubabel, also den Enkel Joachims, du Sohn Shealtiel, mein Knecht, nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Merkt ihr, Haggai greift also diese alte Prophezeiung des Jeremia auf, in dem es hieß, Gott wirft diesen Joachim weg wie einen Siegelring, und jetzt steckt Gott den Siegelring wieder an seinen Finger und kassiert sein eigenes Urteil über Joachim sozusagen dann wieder ein. Und das ist doch bemerkenswert, ein ganz klares, eine Zeichenhandlung, die ausdrücken soll, die Beziehung zu Gott ist jetzt wiederhergestellt. Und das ist etwas, was wir nach dem, was wir vorher bei Jeremia gelesen hätten, überhaupt nicht mehr für möglich gehalten hätten, dass Gott ein so klares, eindeutiges Urteil, das er selbst gesprochen hat, plötzlich aufhebt und in sein Gegenteil verwandelt. Liebe Geschwister, und das ist eine der überraschendsten Erkenntnisse, wenn wir einmal das Alte Testament wirklich sehr sorgfältig lesen, da wird uns genau das immer wieder begegnen. Gott lässt sich bewegen, Gott lässt sich umstimmen, Gott hört darauf, wenn Menschen umkehren, wenn Menschen sich zu ihm neu wenden. Und wir haben gerade im Propheten Hesekiel ja diese wunderschöne Aussage, Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass er umkehre und lebe. Das ist immer das, worauf Gott hinzielt, dass er will, dass Menschen umkehren und leben. Und wir haben sogar Beispiele dafür, dass Gott ein Urteil schon gesprochen hat und es dann doch noch umkehrt. Manche davon kennt ihr bestimmt. Das haben wir im Buch Jona, wo ja sozusagen das Urteil über Ninive schon feststeht und Jona ja nur dahin geschickt wird, um das Unheil und die Vernichtung anzukündigen. Und dann kommt es zu dieser großen Bußbewegung und Gott sagt das Urteil und das Gericht über Ninive ab. Oder ein anderes ganz bekanntes Beispiel, im zweiten Buch Mose, beim Auszug aus Ägypten am Sinai, als es dann zu diesem Abfall Israels mit dem Tanz ums goldene Kalb kam, hatte Gott mit dem Volk Israel schon abgeschlossen. Und dann kommt Mose und legt Fürbitte ein. Und nachdem Mose Fürbitte eingelegt hatte, heißt es dann, es reute den Herrn. Reue nicht im Sinne von, er merkt, er hat einen Fehler gemacht, sondern weil es ihm leid tat. Gottes Mitgefühl kam durch und so machte er mit dem Volk Israel doch noch einen neuen Anfang. Wir haben in den letzten Monaten in unserem Bibelgespräch uns mit dem Propheten Amos beschäftigt und da finden wir genau das Gleiche. Da finden wir in Amos 7 sozusagen zweimal die Situation, nicht, dass Gott ein Gericht ankündigt, das schon feststeht, das Urteil ist schon gesprochen, dann legt Amos Fürbitte ein und dann sagt Gott, es soll nicht geschehen. Es soll nicht geschehen. Das geschieht zweimal. Gott wandelt Gericht in Gnade, selbst da, wo alles so felsenfest zu stehen scheint. Und so ist es eben auch hier bei unserem König Joachim. Eigentlich stand das Urteil über ihn fest, aber dann kommt alles komplett anders. Und Joachim bekommt doch noch Gnade. Was nehmen wir also aus dieser Geschichte mit? Eigentlich zunächst mal zwei Dinge. Das eine ist, ja, Gott handelt, aber Gottes heilsames Handeln, Gottes Rettungshandeln, Gottes Befreiung kann manchmal richtig lange dauern. 37 Jahre. Uns kamen ja schon die 2 Jahre, die die Hamas-Geiseln jetzt in dieser Geiselhaft verbringen mussten, so unendlich lange vor. Und bei Joachim waren es 37 Jahre. Aber am Ende handelt Gott und befreit ihn dann doch wieder. Manchmal brauchen wir Geduld. Und dazu fordert uns die Bibel an ganz vielen Stellen auf. Geduld aber ist euch Not, dass ihr den Willen Gottes tut und damit ihr das Verheißene empfangt. Manchmal brauchen wir Geduld. Und ich kann euch einfach aus diesem Text hier nur sagen, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, für die ihr schon so lange betet, vielleicht sogar Jahrzehnte betet, gebt nicht auf. Gott handelt manchmal nach sehr langer Zeit, aber Gott handelt. Und kein Gebet, das wir sprechen, stößt bei ihm irgendwie auf taube Ohren. Gott tut nicht immer das, was wir uns vorstellen, aber jedes Gebet kommt bei ihm an. Was hier bei Joachim dazu geführt hat, dass Gott umgestimmt wurde, wissen wir gar nicht. Hat Joachim selber dann irgendwie Buße getan? Ist für ihn gebetet worden? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, Gott hat ihn begnadigt und das nach 37 Jahren, wo wahrscheinlich überhaupt kein Mensch mehr dann damit noch gerechnet hatte. Und vielleicht war das so, wenn wir vorstellen, wie hat das Volk darauf reagiert? Vielleicht haben viele gar nicht mehr gewusst, dass König Joachim überhaupt noch lebte und plötzlich ist er wieder da. Hat das damals vielleicht ähnlich freudige Reaktionen ausgelöst, wie die, die wir jetzt in Jerusalem gesehen haben, als die Geiseln befreit wurden? Wir können uns das schon vorstellen, dass das etwas mit dem Volk gemacht hat. Dass es hieß, unser König lebt wieder, da ist wieder Hoffnung. Ja, das ist sozusagen das, was wir aus dieser Geschichte also mitnehmen können. Gottes Handeln dauert, aber das Wichtigste und das Allerwichtigste ist, Gottes Gericht wandelt sich in Gnade und am Ende offenbart wird, ist Gott immer so, wie er sich uns offenbart hat, auch im Alten Testament, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und das Überraschende ist daran, sozusagen, da ändert sich nichts. An Gottes Vorgehen, an Gottes Gericht, da ändert sich manchmal etwas. Aber daran, dass Gott gnädig und geduldig ist, daran ändert sich nie etwas. Egal, wie wir Menschen sozusagen dann mit ihm umgehen, sind wir untreu, so ist er doch treu, nicht? Heißt es im 1. Timotheusbrief. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Ich kann euch aber sagen, dass es noch überraschender wird. Denn wir können uns ja fragen, taucht denn unser König Joachim auch im Neuen Testament irgendwo auf? Und ja, das tut er. Und da müssen wir gar nicht weit blättern. Andi, wenn du uns das nächste Bild noch einmal gibst. Wenn wir auf die erste Seite unseres Neuen Testaments schauen, das erste Buch ist ja das Matthäusevangelium und bekanntlich beginnt das Matthäusevangelium mit dem Stammbaum Jesu. Nicht, da lesen wir dann, so geht das Matthäus-Evangelium los, dies ist die Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder und so geht es dann weiter. Und dann kommt der Vers, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von dem geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das nenne ich mir mal eine Wendung. Joachim, von dem es ja hieß, dass er keine Kinder haben würde, wird nicht nur der Großvater des Tempelbauers Zerubabel, er wird tatsächlich zum Urahn Jesu Christi selbst. Und so läuft diese ganze Geschichte, die wir hier gehört haben, letzten Endes darauf zu, wie Gott sich uns seine Gnade in Leib, in Fleisch und Blut geoffenbart hat, nämlich in Jesus Christus selbst. Die ganze Geschichte läuft auf Jesus zu. Und wisst ihr, was dabei das Besondere ist? Das Besondere ist, eigentlich hatte Gott doch dem König David verheißen, dass er einen Nachfolger haben würde, der auf ewig auf seinem Thron sitzen würde. Und wenn es jetzt so gewesen wäre, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk bei Joachim abgebrochen hätte, dann wäre es doch so gewesen, dass sozusagen diese alte Verheißung an David plötzlich von Gott widerrufen zu sein schien. Es gab keinen König mehr und die ganze Linie Davids war sozusagen zu Ende gekommen, da war kein Nachfolger mehr. Es schien also für 37 Jahre so, als wenn Gottes Verheißung an David plötzlich keine Bedeutung mehr hätte. Und dann passiert es tatsächlich, dass Joachim eben doch befreit wird, dass er Kinder hat, dass er diesen Enkel hat, nämlich den Zerubabel, und dass am Ende alles zuläuft auf Jesus Christus. Und die alte Verheißung Gottes erfüllt sich damit in einer Art und Weise, wie es kein Mensch vorhergesehen hatte. Es wird nochmal ein Nachfolger auf dem Thron Davids sitzen. David wird einen Nachfolger haben, der ewig auf seinem Thron sitzen wird. Und dies ist niemand anders als Jesus Christus selbst, der König der Könige, der von sich selber gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, ist das nicht großartig, wenn wir dann jetzt sehen, was für Wege Gott geht, um am Ende zu seinem Heil zu kommen? Und so ist diese Geschichte, die wir heute gelesen haben von König Joachim, auch ein Stückchen unsere Geschichte. Denn Gottes Handeln damals hatte letzten Endes zur Folge, dass Jesus Christus gekommen ist und dass wir uns heute hier in der Uferstraße, in der Uferkirche versammeln können als Gemeinde von Menschen, die von Jesus Christus befreit worden sind. Und so ist diese Geschichte von damals eben auch eine Geschichte, die letzten Endes bis weitergeht, ja bis zu uns selbst, bis zu uns persönlich. Und in Jesus Christus ist es so, dass sich alle Verheißungen Gottes erfüllen. Alles, was Gott seinem Volk zugesagt hat, hält Gott ein. Und das ist das, wir haben gesehen, Gott ändert sich, Gott ändert sein Gericht. Aber an seinen Verheißungen, da hält Gott fest. Und an alle Verheißungen ist in ihm, in Jesus Christus, das Ja. So hat Paulus es an die Korinther geschrieben. Auf alle Verheißungen ist in ihm das Ja. Selbst wenn es uns menschlich auf den ersten Blick so scheint, als wenn alles ganz anders ist, Gott kommt zu seinem guten Ziel. Und das ist das, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Und deshalb, als Menschen, nicht die von Jesus Christus befreit worden sind, können wir dann auch diese Worte dieses Psalms, den wir am Eingang von Timi gehört haben, auch zu unseren eigenen machen. Ja, wir werden sein, wenn die Träumenden, wenn Gott die Gefangenen Zions erlöst, wenn Gott uns erlöst, dann wird unser Mund voll Lachens und unser Mund voll Rühmens sein und dann werden die Völker sagen, er hat Großes an ihnen getan. Amen.